ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Viele interessante Themen. Leonhard, ich begrüße dich zur heutigen Sendung. Wir kommen nicht darum herum, über diesen Krieg im Nahen Osten zu sprechen, ohne Moralismus, einfach nüchtern sozusagen. Unter dem Elektronenmikroskop des Realismus. Ja, was ist da das Entscheidende aus deiner Sicht?
Naja, ich beantworte das mal eben nicht politisch, sondern aus Sicht der Kapitalmärkte, die ja übrigens, das muss man mal wirklich sagen, überraschend ruhig sind. Also die Märkte sind runter, aber weit über, immer noch über den Ständen von vor einem Jahr. Europa und Asien hat es mehr getroffen, weil eben Europa und Asien viel mehr von Energieimporten abhängig sind, insbesondere Asien aus genau der Region. Was der amerikanische Aktienmarkt ist eigentlich ja nicht mal besonders viel gefallen. Dahinter steckt, glaube ich, eine gewisse Überzeugung am Aktienmarkt, dass zwar jetzt die Ölpreise einen Inflationsanstieg verursachen werden, und darum die Zinsen auch nicht fallen, sondern steigen werden. Es ist übrigens eine interessante Entwicklung. In den letzten Wochen hat sich die Zinssenkungsfantasie, die bisher die Erwartungshaltung für den Rest des Jahres war, in eine Zinserhöhungsfantasie umgewandelt, insbesondere auch in der Eurozone, eben weil der Ölpreis inflatorischen Effekt haben wird. Aber trotzdem ist der US-Aktienmarkt relativ wenig gefallen. Das muss man natürlich auch damit erklären, dass ökonomisch betrachtet dieser Krieg für Amerika unter dem Strich ein Geschäft ist. Weil Amerika ein Nettoexporteur von Öl und Gas geworden ist und nicht mehr ein Nettoimporteur. Und ich möchte auch nochmal ganz klar wiederholen, ohne Fracking, also wenn es vor 20, 25 Jahren, als Amerika noch abhängig von Ölimporten gewesen ist, hätte niemand in Amerika diesen Krieg so angefangen. Davon bin ich überzeugt. Dadurch, dass Amerika in dieser komfortablen Situation ist, dass vielleicht der Ölpreis hoch ist, das heißt aber für die gesamte amerikanische Wirtschaft, dass sie sogar mehr Geld einnimmt durch den Verkauf von Öl und Gas. Für Trump ist das ein internes Problem in Amerika, weil die Gewinner, die Ölkonzerne, Investoren, vielleicht Teile der großen Wirtschaft. Aber die Verlierer ist ein Großteil seiner einfacheren, ärmeren Wähler, die natürlich den Inflationsanstieg durch Öl und potenziell Lebensmittel zu bezahlen haben. Und es scheint die Auffassung der Kapitalmärkte zu sein, dass Trump dem berühmten Motto der Financial Times, Taco, Trump's always chickens out, Trump hört dann irgendwann einfach auf, folgen wird und irgendwann, bevor es sozusagen zu weit geht, diesen Krieg beendet. Ich halte das nicht mehr für so sicher. Der Economist hat einen interessanten Artikel dazu geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass es nicht mal mehr klar ist, ob Trump sich überhaupt noch für die Midterm-Wahlen interessiert, sondern innerlich davon ausgeht, dass er die verlieren wird und damit die Mehrheit im Kongress sich verändert. Und dass sozusagen er jetzt auf dieser Mission ist, weißt du, kennst das auch oft von Deutschen und anderen Politikern, seinen Eintrag im Geschichtsbuch zu sichern. Und das könnte dazu auch, gibt eine reelle Möglichkeit, dass er diesen Krieg eher nochmal verstärkt, bis hin zu Bodentruppen und damit der Markt das Risiko dieses Krieges zurzeit massiv unterschätzt.
Was bedeutet dieser Krieg für Europa? Was bedeutet er für die Schweiz?
Für Europa ist eine Katastrophe und zwar einfach deshalb, wir sind zwar von den Ölimporten nicht primär abhängig, das ist vielmehr Asien, Japan, Südkorea, auch China. Wir sind allerdings vom Gas, wir brauchen Gas, also insbesondere auch Deutschland. Gas wird anders auch als Öl nicht so gelagert, also die Gasspeicher werden jetzt zum Frühsommer hin leer sein, da müsste man sie eigentlich wieder füllen. Wir haben das Energieproblem doppelt. Wir müssen Öl und Gas importieren, von wem auch immer. Und damit verändert sich unser Volkswirtschaftsvermögen. Und für die Schweiz konkret, ein Land, das ja faktisch überhaupt keine Rohstoffvorkommen irgendeiner Art hat, das ist ja ohne Rohstoffe eines der reichsten Länder der Welt geworden, ist das ein Nettovermögenstransfer von der inländischen Wirtschaft ans Ausland, indem du mehr Geld bezahlen musst für das, was du gestern noch ein Drittel günstiger gekauft hast. Das ist ein Vermögenstransfer, anders kann man das nicht sehen. Und dieser Vermögenstransfer ist zum Nutzen derjenigen, die exportieren. Das ist einmal die USA paradoxerweise und zum Zweiten natürlich das, was auch immer noch Norwegen, die uns beliefern, England ein bisschen, aber viel zu wenig. Und dann natürlich auch die Middle East-Kanäle, die noch was verkaufen können. Also die Gewinner sind die, die weiter produzieren und verkaufen können. Die Verlierer sind die, die es importieren. Je länger dieser Krieg dauert, je länger diese Straße von Hormuz geschlossen bleibt, umso nachhaltiger wird dieser Preisanstieg bleiben. Und damit auch dieser Vermögenstransfer. Man sollte das nicht unterschätzen. Sollte dieser Krieg eskalieren, ist auch unheimlich viel bis zu einer effektiven Energiekrise möglich. Nicht umsonst haben die Amerikaner zum Entsetzen der deutschen Politiker ja russischen Tankern, die bereits auf der See sind, erlaubt weiterzufahren und das offiziell zu verkaufen ohne Sanktionen und jetzt sogar auch iranischen.
Ist dieser Krieg für den russischen Präsidenten ein Jackpot?
Finanziell ja, machtpolitisch nicht. Finanziell natürlich, weil Russland ist ein großer Gewinner, auch wenn sie jetzt ja nicht an uns exportieren, aber an die Chinesen. Übrigens, dieser Krieg zeigt den Chinesen, dass sie auch in einer hohen Abhängigkeit von Russland sind. Er wird die Beziehung, also die Absicht der Chinesen, eng mit den Russen zu sein, dramatisch verstärken. Also machtpolitisch. Die Amerikaner haben Venezuela, das war ein russischer, chinesischer Partner, aus dem Spiel genommen. Wenn sie erfolgreich sein sollten, dann ist potenziell auch der Iran aus dem Spiel und der ganze Mittlere Osten, dann ist China noch mehr darauf angewiesen, für seine Versorgungssicherheit enge Beziehung zu Moskau zu haben. Also das ist für Putin sehr gut. Natürlich, sagen wir es mal so, Iran war einer seiner Verbündeten und nach Syrien und Iran merkt man, wie wenig internationale militärische und politische, machtpolitische Power noch hinter Russland ist. Also das, sagen wir mal, Russland wird jetzt wirklich ganz eindeutig in den Augen aller zu einer Mittelmacht degradiert.
Ohne übergreifenden Einfluss. Viele unserer Zuschauer bewegt natürlich die Frage, ist dieser Krieg ein schrecklicher Fehler? Und es gibt da natürlich sehr viele Kritiker von Israel, der Vereinigten Staaten, die sagen, ja, hier entlarvt sich der aggressive bis verbrecherische Charakter dieser Regierungen, die da jetzt einfach den Iran angreifen, der ja auch kein, in dem Sinn, sagen wir, blütenreines Regime hat, im Gegenteil, aber trotzdem schrecklich, dieser Krieg entlarvend, aber eben auch eine Katastrophe für die, die ihn angezettelt haben, insbesondere für die Amerikaner und für die Israeli. Wie beurteilst du das? Ist das die Entzauberung von Donald Trump? Er ist ja der Präsident, der alle Kriege beenden wollte und jetzt von einem in den anderen mit Karacho einsteigt. Ja, wie deutest du diese doch politische Frage?
Das ist ein bisschen meine Sorge, weil Donald Trump sein Alleinstellungsmerkmal und seine besonderen Brand, ich halte Amerika aus diesem ganzen kriegerischen Mist des Restes der Welt raus. Den hat er jetzt verloren und ein Großteil seiner Wähler und auch Leute, die immer hinter ihm standen, wie Tucker Carlson, in verschiedenen Interviews, gehen ihn scharf an und werfen ihm Verrat vor. Trump ist jetzt ziemlich all in. Und das ist natürlich auch die Sorge, dass er eventuell noch weiter den Krieg verschärft, um ihn wirklich gewinnen zu können. Denn meine Grundmeinung ist, diese Diskussion über Moral und die sozusagen die eine Seite sagt, das verstößt gegen das Völkerrecht, die andere Seite sagt, hey, hier wird ein mörderisch-terroristisches Regime, das ein ganzes Land Israel vernichten will, das ist ja offizielles Ziel des Staates des iranischen Regimes, wir verteidigen jetzt das Recht dieser Länder zu leben gegen diesen bösen Iran. Das ist eigentlich nicht die Diskussion, die international, aber es ist sehr in Deutschland, zum Teil noch, in den deutschsprachigen Ländern, am Ende diskutieren eigentlich die Leute mehr und mehr darüber, wird das gewinnen oder nicht? Wie wird es ausgehen? Und daran werden sie beurteilt werden. Also wenn es gelingt, den Iran so zu schwächen oder sogar am Ende doch, nicht unbedingt ein Regimewechsel, aber ein Regime zu haben, das, naja, dann am Ende doch verhandelt und kooperationsbereit ist, dann würden sie eigentlich als Sieger vom Feld gehen. Ich sag dir, alle sagen jetzt, das ist schon gelaufen. Das ist es noch nicht. Und dazu sind die Amerikaner und die Israelis militärisch zu stark und noch politisch zu stark engagiert. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die das beurteilen können. Aber ich glaube auch, dass die meisten, die es jetzt beurteilen, es nicht wirklich beurteilen können. Wir wissen halt nicht, was im Iran wirklich abgeht. Und wir wissen auch nicht, welche Karten Donald Trump potenziell noch bereit ist zu spielen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er auch mit Bodentruppen reingeht.
Was wir sehen, ist, dass der Iran ungeachtet dessen, dass die militärischen Infrastrukturen stark getroffen sind, Luftwaffe, Heer, auch die ganzen zum Teil Abschussrampen der Raketen, das ist schwer beschädigt, zum Teil kampfunfähig, aber eben um dieses Ziel einer Eskalation, auch den Nahen Osten in Brand zu stecken, wir sehen es jetzt Katar, dazu braucht es eben nicht diese massiven militärischen Infrastrukturen, da kann man mit asymmetrischen Methoden, mit Kampfbooten, mit Drohnen, mit Minen sehr viel Schaden anrichten. Natürlich auch noch mit Raketen, die immer noch flugfähig sind. Die Arsenale sind groß. Ja, vielleicht eine letzte kurze Einschätzung. Werden wir den Einsatz von Bodentruppen sehen? Was glaubst du?
Ich meine, dass es eine mindestens 50%ige Wahrscheinlichkeit gibt. Sehr gezielt, sehr konzentriert. Ich glaube, dass er sich überlegen könnte, diese, auch darüber gehen die Meinungen auseinander, ist rein spekulativ, dass er diese zentrale Ölverladeinsel der Iraner besetzen könnte und nicht sie zerstört, was ja natürlich noch mehr Zukunftssorgen für den Ölpreis auslöst, sondern sie erobert und als Verhandlungsfaustpfand in der Hand hält. Zurzeit hat der Iran den Vorteil, dass die Zeit für den Iran spielt, weil eben in der neuen Kriegsführung mit Drohnen der Verteidiger einen strategisch-ökonomischen Vorteil hat. Das sehen wir auch im Krieg in der Ukraine. Übrigens sollten alle, die jetzt verrückt aufrüsten wollen, diese Lehre daraus ziehen. Denn ich glaube, man kann auch mit intelligenterem Einsatz von Geld sich verteidigungsfähig machen, als nur damit hunderte Milliarden irgendwo hinzuwerfen. Das ist die große Lehre sowohl für die Amerikaner als auch für die Russen in der Ukraine gewesen. Die neue Drohnentechnologie verbessert die Position des Verteidigers.
Wechseln wir in eine andere Kampfzone, die zum Glück nicht mit dieser Zerstörungsgewalt, aber mit auch großer Verbissenheit nun ausgetragen und bewirtschaftet wird. Das ist nämlich die Bundesrepublik, die Politik mit den Schulden. Das hat ja eine Riesendebatte jetzt in den deutschen Medien. Kanzler Merz hat diese sogenannten Sondervermögen, ein Gaunerwort, das sind ja neue Schulden, die zum Infrastrukturausbau und zur quasi Grundsanierung Deutschlands hätten eingesetzt werden sollen, haben nun prominente Wirtschaftsinstitute gemeldet, dieses Geld gehe eben eigentlich in normale Geschäfte, die man aus dem Haushalt genommen habe, um die Schuldenbremse quasi intakt zu lassen. Jetzt kommen die einfach mit diesen Sonderschulden, werden die dort verpackt. Mit anderen Worten, ist das ein historischer Schuldenbetrug, den wir da sehen? Wie beurteilst du das?
Seit wann betrügt der Staat nicht auf diesem Gebiet? Da wäre es Deutschland nicht das erste Mal. Das, was hier einmalig ist und was auch wirklich für mich unverschämt ist, wir haben schon vor einem Jahr darüber gesprochen und es ärgert mich nach wie vor, es ist so ein riesiger Brandverlust für die CDU, als auch insbesondere für Merz, war dieses Gesetz durch den abgewählten Bundestag innerhalb der letzten 48 Stunden seiner Existenz zu schieben, das die Regierung ermächtigt hat, bis zu 1.000 Milliarden Schulden zu machen. 500 Milliarden für Militär, 500 Milliarden für Infrastruktur mit merkwürdigen Begründungen, merkwürdigen Argumenten. jetzt heulen alle darüber, aber sorry, wenn du dem Staat diese Mengen an Geld zur Verfügung stehst und dann glaubst, es wird alles nur dem Originalzweck entsprechend eingesetzt und nicht, um sich das Leben leichter zu machen, da muss man schon sehr naiv sein. Der Skandal ist hier nicht mal diese vermeintliche Zweckentfremdung, die ja übrigens juristisch ungeklärt und schwierig ist, aber ich glaube, politisch und, sagen wir mal, für die Normalbürger ist das schon der Fall. Da gibt es sicher die Zweckentfremdung. Sondern die Tatsache, das darf so etwas darf man nicht beschließen als Parlament. Und das hat das Parlament mit Hilfe der Opposition beschlossen, weil die Grünen mit abgestimmt haben. Sonst hätte es die Zweidrittelmehrheit nicht gegeben. Jetzt sind die Grünen in der Opposition, haben aber das größte Desaster mit angerichtet. Weshalb eigentlich ich das Gefühl habe, niemand will es so richtig aufklären, weil die AfD sind ja die bösen Jungs. Es könnte ja einen 25-prozentigen Antrag geben vom Verfassungsgericht, also als Normenkontrollverfahren. Das geht aber nicht, weil Grüne und Linke nicht 25% haben und die Opposition nicht mal bereit ist, das Vernünftigste, nämlich hier einen Verfassungsgerichtsaufruf zu machen, weil es könnten ja Stimmen der AfD auch dafür stimmen. Das heißt, die Opposition hat sich auch noch selber zerlegt und da muss man sich nicht wundern, dass die Regierung diese Situation ausnutzt. Roger, ich muss dir übrigens etwas sagen. Zu meinem Entsetzen sehe ich, dass mein iPad nur noch, ich habe ein Energieproblem hier, das hat aber nichts direkt mit dem Krieg zu tun. Ich bin bei 1% Ladung angekommen und mein Kabel lädt nicht so schnell, wie wir beim Reden die Energie verbrauchen. Es könnte also jederzeit zum Exitus kommen. Ich möchte das
damit so ich mal sagen, dann setzen wir hier einen Punkt, um einen abrupten Abschluss zu vermeiden. Wir haben noch ein Thema nicht angesprochen, die kommende Finanzkrise. Aber das sparen wir uns auf.
Private Credit und die große Frage, ob ganz viele Küchenschaben in einem undurchsichtigen Teil des Finanzsystems herumkriegen. Mit diesen Küchenschaben und den Möglichkeiten, sie zu bekämpfen, beschäftigen wir uns nächste Woche. Ich entschuldige mich dafür, dass meine eigene Energieversorgung ähnlich intelligent organisiert ist wie die der Bundesrepublik Deutschland. Ich übernehme hier ganz persönlich die Verantwortung und gelobe Besserung.
Nobody's perfect. Und die Gegenwart zeigt uns ja immer wieder Probleme, an denen wir dann wachsen können. In dem Sinne. Nein, vielen Dank. Ein bisschen kürzer als üblich, aber die nächste Woche werden wir das dann noch hinzunehmen. Die ganze Private Credit Thematik, Finanzkrisenprobleme. Aber mal für heute haben wir doch schon einiges erschöpfend durchdekliniert. Vielen herzlichen Dank, Leonhard. Alles Gute und bis zur nächsten Woche.
Danke, bis dann. Tschüss.
Ciao.